Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts Beraterkiste. Mein Name ist Markus Neuhauser.
Und ich bin Christina Freund. Zusammen wollen wir zwei euch am Weg zum professionellen Coach oder psychologischen Berater oder Beraterin unterstützen.
Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören und würden sagen, los geht's.
Wir sind heute bei Sophie, dem Beratungszentrum für Sexarbeiterinnen. Das ist eine Beratungsstelle der Volkshilfe Wien für Sexarbeiterinnen in Wien, Burgenland und Niederösterreich. Und sie unterstützen weiblich gelesene und nicht-binäre Personen dabei, ihre Handlungsspielräume inner- und außerhalb der Sexarbeit zu erweitern.
Es wird hier angeboten eine kostenlose und anonyme Beratungsarbeit, Krisenintervention, Streetwork und Lobbyarbeit. Wir sagen mal vielen herzlichen Dank, Eva, dass wir heute hier sein dürfen.
Ich freue mich über euren Besuch. Danke für euer Kommen.
Vielleicht, weil du vorher dich selber vorgestellt hast, bevor wir auf Play gedrückt haben. Da hast du gesagt, du bist von der Volkshilfe Wien, oder?
Ja, genau. Ich bin Mitarbeiterin der Volkshilfe Wien. Sophie, das Beratungszentrum für Sexarbeiterinnen, ist eine Abteilung der Volkshilfe Wien. Und wie er schon gesagt hat, sind wir eben nicht nur in Wien operativ tätig, sondern eben auch in Niederösterreich und im Burgenland.
Jetzt haben wir auch ganz am Anfang gesagt, ihr unterstützt weiblich gelesene und nicht-binäre Personen. Für jemanden, der diese Begriffe nicht kennt, was heißt denn das überhaupt?
Grundsätzlich sind wir schwerpunktmäßig ein Beratungszentrum für Sexarbeiterinnen, das heißt für Cis-Frauen in der Sexarbeit, weil das ist einfach die größte Gruppe. Es gibt aber inzwischen auch doch einiges an Trans-Personen in der Sexarbeit und auch für diese Personen stehen wir selbstverständlich zur Verfügung.
In welchen Situationen kommen jetzt Sexarbeiterinnen in den meisten Fällen zu euch? Was kommt da alles so unter?
Also in vielen Fällen ist es so, dass wir auch erstmal zu den Sexarbeiterinnen kommen. Das heißt, sie lernen unser Angebot kennen, indem wir aufsuchend tätig sind. Das heißt, wir besuchen die Frauen an ihren Arbeitsplätzen, in den Laufhäusern, in den Bordellen, in den Studios und stellen uns einfach vor. Und das ganz Tolle ist, dass halt die Mitarbeiterinnen hier viele, viele Sprachen sprechen, sodass wir in der Regel muttersprachlich in Kontakt treten können. Und dann ist es so, dass wir einfach mal informieren und ihnen sagen, wer wir sind. Und wir geben ihnen Kondome und Gleitgel und zeigen ihnen einfach, dass wir einen akzeptierenden Ansatz haben. Das heißt, dass es für uns völlig okay ist, dass sie mit sexuellen Dienstleistungen ihr Geld verdienen. Und das ermöglicht ihnen dann, wenn sie halt Fragestellungen haben oder in Problemlagen kommen, dass sie sich dann einfach auch gut an uns wenden können.
Das heißt, was umfasst euer Angebot? Also was bietet ihr?
Grundsätzlich ist es so, dass wir halt allen Personen offen stehen, die sich überlegen, mit sexuellen Dienstleistungen ihr Geld zu verdienen. Das heißt, auch hier sind wir beratend tätig. Wir sind für alle Frauen zuständig, die in der Sexarbeit tätig sind. Und wir beraten auch, wenn es Frauen gibt, die halt sich überlegen, dass sie halt einen anderen Beruf ergreifen möchten. Das heißt, auch hier sind wir unterstützend tätig. Und es ist so, dass wir, die Begrenzung ist bei uns eher die Zielgruppe als das Thema. Also wir sind eine niederschwellige Sozialberatungsstelle zu allen Themen, die diese Zielgruppe zu uns bringt. Und es gibt natürlich immer die Situationen, gerade bei psychischen Erkrankungen, bei Asylthemen, bei Wohnungslosigkeit, dass wir dann mit weiteren Fachberatungsstellen zusammenarbeiten. Aber per se können halt alle wirklich dann mit allen Themen zu uns kommen. Da sind wir offen. Und ich denke mal, das ist auch die große Herausforderung hier für das Team, dass wir halt so breit aufgestellt sein müssen, wollen mit unserem Wissen.
Jetzt ist ja die Sexarbeit in der heutigen Gesellschaft noch ein Beruf, wo viele Menschen jetzt sagen, okay, das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen und ja, wie kommt man da dazu? Jetzt aus eurer Erfahrung raus, was bewegt Frauen im Grunde dazu, Sexarbeiterin zu werden oder in Sexarbeit zu arbeiten? Was gibt es da für Gründe und für Beweggründe einfach? Ja?
Gut, grundsätzlich denke ich mir, ist es einfach wichtig, sich, wenn man über diesen Bereich spricht, klarzumachen, es ist eine Möglichkeit, Geld zu verdienen. Ja, das heißt, es geht darum, meine Existenz abzusichern, ja, Geld zu haben zum Leben. Und es gibt halt wenige Menschen, die sich halt damit nicht auseinandersetzen müssen, dass sie sich überlegen, womit sie ihr Geld verdienen. Ja, also ich denke mir, die wenigsten sind reiche Erben oder Privatiers und können sich leisten, halt keiner Erwerbstätigkeit nachzugehen. Das heißt, die Motivation ist genauso wie bei anderen Berufen, ich brauche Geld zum Leben. Ja? Und wir haben viele Frauen in Beratung, die dann nicht nur das Geld für sich verdienen, sondern auch für ihre Kinder. Das heißt, es gibt dann einfach noch monetäre Verpflichtungen für minderjährige Kinder. Und das ist einfach ein Beweggrund, der sie dann auch dazu führt, einfach hiermit ihr Geld zu verdienen. Und ich denke mir, die Wahlmöglichkeit ist halt für Frauen teilweise, gerade im Migrationsprozess, eingeschränkter als für Männer, die Wahlmöglichkeit, weil einfach wir eine Bezahlsituation haben, dass halt Frauen in niederqualifizierten Berufen sehr viel weniger Stundenlohn erhalten als Männer in niederqualifizierten Berufen. Das heißt, da ist dann einfach auch der monetäre Unterschied der Bezahlung eventuell ein Grund. Aber grundsätzlich geht es einfach darum, mein Leben abzusichern oder eben das Leben von mir und meinen Kindern. Das ist das, was wir halt von den Frauen erfahren, wenn sie mit uns drüber reden. Und die Motivation jetzt ausgerechnet in diesem Feld Geld zu verdienen, hängt teilweise dann auch mit den wenig gut bezahlten Jobs teilweise für niedrig qualifizierte Frauen zusammen. Im Migrationsprozess haben wir auch immer die Situation, dass wir eine Dequalifizierung von Qualifikation sehen. Das heißt, eine Qualifikation in meinem Heimatland wird meistens in dem Zielland, wo ich hinmigriere, hat nicht mehr die gleiche Wertung. Das heißt, ich brauche eine gewisse Zeit, um einfach hier dann auch gut Fuß zu fassen. Und es ist für viele dann einfach eine Möglichkeit in einem Land, wo ich die Sprache nicht gut spreche noch, wo ich gerade dabei bin, mich halt einzuleben und wo ich einfach mal anfange, in diesem Feld zu arbeiten. Es ist für die wenigsten eine Entscheidung fürs Leben. Aber ich denke mir, die wenigsten Biografien heutzutage sind noch lineare Biografien, wo ein Mensch bei einer Firma anfängt und dann halt später dann wahrscheinlich mit 70 oder was irgendwann in Pension geht, ja.
Ja. Wenn ihr so viel Kontakt habt mit den Sexarbeiterinnen, ich nehme an, da erfährt man ja viele Geschichten auch, Lebensgeschichten, begleitet die Personen. Wie lange habt ihr denn normalerweise Kontakt jetzt mit den Menschen?
Es gibt Frauen oder Transfrauen oder auch Männer dann in der Sexarbeit, die wirklich einmal anrufen und kurze Informationen von uns kriegen. Ja, also das ist eine relativ große Gruppe, oder wo es einmal ein kurzes Infogespräch gibt und die sonst irgendwie nichts von uns brauchen. Wir haben aber auch, die Beratungsstelle existiert seit 2003, und ich bin auch seit 2003 dabei und ich kenne eine Frau, die kommt seit 2003 hierher. Für die sind wir ein ganz, ganz wichtiger sozialer Raum, wo sie einfach, obwohl sie jetzt seit vielen Jahren nicht mehr in dem Bereich tätig ist, weil sie schon alt ist und Rentnerin ist und ein Alter erreicht hat, wo sie nicht mehr erwerbstätig ist, kommt sie hierher, weil es hier ein Ort ist, wo sie einfach über ihre ehemalige Tätigkeit auch reden kann. Also es ist ihr bis heute ein Bedürfnis, weil sie auch das Gefühl hat, dass sie teilweise in anderen Runden oder Settings hat sie häufig das Gefühl, dass über sie geredet wird. Das heißt, sie hat sozusagen diese Stigmatisierung, die Ausgrenzung, ja, durch ihre Tätigkeit, die die Gesellschaft halt teilweise diesen Personen zufügt, sage ich, hat sie erlebt und hat davor einfach Angst. Und deshalb gibt es für sie wenig Orte, wo sie offen drüber reden kann. Und hier, wir hier einfach mit unserem Treffpunkt, wo man einfach Tee, Kaffee trinken kann am Nachmittag, sind für sie ein Ort, wo sie das einfach ohne Angst zu haben tun kann. Und das halt seit 19 Jahren.
Das ist total schön, sowas zu hören, dass es auch einfach solche Anlaufstellen gibt, auch wenn es eben spezielle Themen gibt, mit denen man vielleicht mit anderen nicht so reden kann. Also das ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Beitrag, den wir da einfach leisten. Ihr habt ja auch einen Kommunikationsraum eingerichtet, der zu bestimmten Zeiten offen für alle Sexarbeiterinnen ist. Was genau ist das Ziel davon und wie wird dieses Angebot auch genutzt? Kommt es gut an bei den Menschen oder wie sieht das aus?
Ja, da hat natürlich Corona jetzt dazu geführt, ihr habt es sicher gesehen, unser Treffpunkt Kommunikationsraum ist halt im Moment weniger Kaffee-Atmosphäre als Lageratmosphäre noch. Wir haben einfach seit Corona sehr viel Lebensmittelpakete auch ausgegeben und geben einfach Lebensmittel der Wiener Tafel weiterhin aus, regelmäßig. Das heißt, wir brauchen im Moment Lager- und Stellfläche. Große Windelpakete habt ihr vielleicht auch gesehen. Also das heißt, diese Dinge werden bei uns im Moment an einfach Bedürftige ausgegeben, die in dem Feld tätig gewesen sind oder tätig sind und immer noch durch Corona einfach materielle Sorgen und Probleme haben. Das heißt, vorher war das halt eher, weiß ich nicht, mit Tischen und Sesseln drumherum hat man kommen können ohne Terminvereinbarung und weiß nicht, Tee, Kaffee trinken, mit einer Kollegin oder jemandem anderen ins Gespräch kommen. Es sind häufig auch viele Kinder da gewesen. Wir hatten eine Kinderspielecke eingerichtet und hatten auch viele Kontakte zu den Kindern der Frauen, die zu uns gekommen sind. Das hat sich jetzt seit Corona noch nicht wieder dahin entwickelt, dass wir zurückgegangen sind. Ich meine, die hohen Corona-Positiv-Infektionszahlen, die wir im Moment haben, führen halt auch noch dazu, dass wir sehr vorsichtig sind. Wir bewegen uns in unseren Räumlichkeiten immer, wenn wir zu mehr als eine Mitarbeiterin auch im Raum ist oder auch eine Frau reinkommt, haben wir Masken auf. Und das macht natürlich etwas... Ja, es ist nicht ganz so entspannt und so lässig, wie es halt früher war, was halt die Qualität ausgemacht hat. Aber wir hoffen sehr, dass wir das dann halt wieder anbieten können, wenn sich die Corona-Situation auch beruhigt hat. Und das Wichtige ist einfach, es ist ein Ort gewesen, also von Montag bis Donnerstag halt zwischen 2 und 17 Uhr, wo halt ohne Terminvereinbarung einfach man herkommen konnte. Ja? Und das ist dann halt eine Möglichkeit, wo man sich auch zum Beispiel kurz Briefe übersetzen lässt oder kurze Infogespräche führt oder auch mit Kolleginnen reden kann oder sich einfach nur eine Terminvereinbarung macht. Also das waren unterschiedliche Dinge. Es ist in dieser Uhrzeit wird der Raum immer betreut von einer Beraterin und wir haben an unterschiedlichen Tagen dann unterschiedliche Sprachen angeboten, sodass wir dann halt an einem Nachmittag halt Ungarisch hatten, an einem anderen hatten wir Polnisch oder Rumänisch oder Bulgarisch. Also das heißt, das war sozusagen dann einfach auch der Tag, wo wir gewusst haben oder die Community gewusst hat, das ist sozusagen der Nachmittag, wo auch meine Sprache hier gesprochen wird. Da hat uns halt, wie gesagt, Corona doch einen Strich durch die Rechnung gemacht und wir hoffen aber sehr, dass wir dieses Angebot auch so, wie wir es vorher gelebt haben, dann wieder aufleben lassen können.
Du hast vorher die Stigmatisierung, nein, wie heißt es?
Stigmatisierung.
Stigmatisierung, sowas, erwähnt. Und wie ich mir auch, wie ich mich einfach informiert habe über euch und so ein bisschen gelesen habe, da ist auf eurer Website auch immer wieder oben gestanden, sei vorsichtig, pass dort auf, wenn du als Sexarbeiterin arbeitest, diese Tipps gibt's. Und so beim Lesen habe ich schon dazwischen auch das Gefühl bekommen, okay, das ist jetzt kein Beruf, den man einfach so machen kann. Also in dem Sinne, dass man sagt, es kann auch gefährlich werden, oder?
Naja, grundsätzlich denke ich mir, warum wir das tun, hat ja damit zu tun, dass es eine Erwerbsmöglichkeit ist, zu der es keinerlei Ausbildung auch gibt. Ja, das heißt, uns ist es einfach ein Anliegen, auch gerade für Personen, die anfangen, sexuelle Dienstleistungen anzubieten, ihnen Tipps zu geben. Deshalb ist es uns einfach so wichtig, das zu tun, weil wir nicht wissen, ob sie diese Tipps vorher erhalten, bevor sie anfangen zu arbeiten. Ja, und ich denke mir, es gibt andere Berufe, die auch gefährlich sind. Also das sehe ich nicht so, aber da gibt es halt im Vorfeld vielleicht eine Ausbildung oder einen Kurs. Und das ist halt der große Unterschied, weshalb wir da auch so explizit uns bemüht haben, diese Information nach außen zu tragen. Ja? Weil es uns wichtig ist, bevor jemand sich entscheidet, in dem Feld tätig zu werden, sich einfach zu überlegen, okay, was will ich anbieten? Was sind meine Dienstleistungen? Dass ich nicht beim ersten Kunden oder bei der ersten Kundin stehe und dann denke und die oder er seine Wünsche äußert und ich dann denke, okay, mache ich das oder mache ich das nicht? Sondern ich muss früher wissen, was ich mache, damit ich auch sozusagen mich damit auseinandergesetzt habe, damit ich meine Grenzen ziehen kann, meine Grenzen setzen kann. Das habe ich in anderen Berufen automatisch. Ja, weil wenn ich ausgebildet worden bin als klassische Masseurin, wird mein Arbeitgeber oder werde ich nicht am nächsten Tag irgendeine andere Massagemethode anbieten. Das ist einfach State of the Art. Und das ist halt im Bereich der sexuellen Dienstleistung ist das etwas, was sehr stark in der Selbstverantwortung dann liegt. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum, oder ja, das ist der Grund, warum wir den Fokus da so raufgelegt haben. Ja? Und nicht, weil ich jetzt per se sage, dieser Beruf ist so viel gefährlicher wie viele andere.
Gibt es da aus deiner Sicht, also gibt es Herausforderungen, die sehr oft vorkommen? Also unabhängig jetzt von dem, was wir jetzt schon besprochen haben, aber gibt es das, wo du sagst, mit dem kommen immer wieder mal Frauen zu euch?
Ja, ich denke mal, da ist es ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir halt in dem Feld eine niederschwellige Sozialberatungsstelle sind. Das heißt, es kommt zu uns kommt nicht die Gruppe der Sexarbeiterinnen in Österreich, sondern bei uns zu uns kommt die Gruppe, die Probleme hat. Ja, das ist mir ganz wichtig, damit das nicht die gesamte Gruppe der Sexarbeiterinnen oder der Sexarbeit darstellt, sondern wir haben eine kleine Gruppe, die wir sehen, die es halt nicht schaffen, die Probleme haben. Ja? Und die kommen halt in der Regel einfach, das Hauptthema ist materielle Existenzsicherung bei uns. Ja? Und das hat natürlich durch Corona jetzt noch zugenommen. Dann haben wir natürlich das Thema, wir haben eine große Gruppe von Migrantinnen aus anderen Ländern, also osteuropäischen Ländern, also EU-Länder, die halt die Freizügigkeitsregelung haben, aber trotzdem dann hier nicht automatisch in das Unterstützungs- und Leistungssystem fallen. Ja? Das heißt, da ist es dann schwierig im Thema Wohnungslosigkeit, im Thema Mindestsicherung, Familienbeihilfe, all diese Unterstützungsmaßnahmen dann einfach da die Information zu haben, beziehungsweise teilweise nicht anspruchsberechtigt zu sein. Also das sind Themen, die wir hier sehr stark haben. Also es sind wirklich, ja, eben Themen einer Sozialberatungsstelle. Ja, und das ist etwas, was jetzt nicht per se auf alle Sexarbeiterinnen zutrifft. Ja, weil denen, denen es gut geht, die einfach gutes Geld verdienen, sind nicht die, die zu uns kommen. Die kommen höchstens mal zu uns, wenn sie einen Kunden haben, der sie stalkt oder sie auf irgendeiner Seite ein Foto haben oder hatten und der Betreiber oder die Betreiberin nimmt es nicht runter. Mit solchen Themen kommen die dann zu uns. Ja. Aber die anderen Themen der Sexarbeiterin, die zu uns kommen, sind halt wirklich einfach materielle Existenzsicherung in einem Schwerpunkt. Und man glaubt immer, man verdient gutes Geld damit und die Realität sieht dann halt häufig ein Stück weit doch anders aus.
Du hast da eines gesagt zu Beginn, eben, dass ihr die Frauen auch mehr oder weniger aufsucht, ja, und ihnen diese Hilfe anbietet und ihnen sagt, dass ihr da seid und so weiter und so. Wie kann man sich das vorstellen? Also du hast gesagt, ihr seid in verschiedenen Bordellen und so weiter. Habt ihr da einen Austausch irgendwie mit, wo es dann heißt, okay, es ist wieder wer neu dazugekommen, oder geht es halt einfach selbstständig in die Bordelle rein und sagt, okay, gibt es ein Neues und wir bieten euch das und das an? Wie schaut diese Suche aus, um die Hilfe anbieten zu können?
Ja. Nein, grundsätzlich ist es so, dass wir unsere Touren haben, wo wir halt regelmäßig oder unregelmäßig, je nachdem, wie sich es auch ausgeht, mit der Zeit vorbeischauen. Und je nachdem, wen wir antreffen, den treffen wir halt an. Und manchmal sind wir bekannt, manchmal sind wir nicht bekannt. Und das macht es natürlich einfacher, wenn wir bekannt sind. Also das ist etwas, was natürlich ein guter Türöffner ist. Und unser bester Türöffner ist in der Regel eh immer, wenn eine Kollegin schon mal bei uns war und gute Erfahrungen mit uns gemacht hat, dann wären wir quasi weitergereicht. Mhm. Aber sonst... Ich habe es jetzt am Straßenstrich persönlich vor kurzem erlebt. Im November bin ich mit einer Beraterin rausgegangen. Also die wurde freudigst begrüßt. Ja? Und man freut sich dann, dass sie vorbeikommt. Ja? Und man unterhält sich dann gerne mit ihr sofort intensiv auf Rumänisch. Und ja, also ich denke mir, da ist dann sofort ein Draht da. Und bei anderen muss man halt aufbauen, einfach sich vorstellen und Vertrauen aufbauen, damit es dann halt dazu kommt, dass sich dann bei Problemlagen man sich auch sozusagen uns anvertraut. Ja? Und ich denke mal, wichtig ist, da nochmal darauf hinzuweisen, dass es schon auch teilweise Gruppen sind, die aus Ländern kommen, wo es keine ausgeprägte NGO-Szene gibt. Das heißt, eine parteiliche NGO-Beratung ist jetzt nicht etwas, was automatisch jede Person in der Sexarbeit, der wir begegnen, kennt. Das heißt, auch dort müssen wir erstmal Informationsarbeit leisten. Ja? Oder dass wir einfach wirklich offen sind für das, was sie tun. Ja? Und sie nicht versuchen zu missionieren oder einfach sie zu überzeugen, was anderes zu tun. Ja? Also ich denke mal, das sind einfach Dinge mit Vorurteilen oder mit Ängsten, die uns natürlich da auch begegnen können.
Vielleicht eine Frage, was ich dazu habe, weil du hast eben gesagt, dass du da am Straßenstrich warst vor kurzem. Wie ist es, wenn jetzt da eine Frau beschließt, okay, sie will jetzt das machen oder es ist jetzt ihre Wahl, dass sie jetzt sagt, okay, sie möchte jetzt diesen Beruf starten. Gibt es da bestimmtes Prozedere, wie man sagt, okay, ich werde jetzt Sexarbeiterin, oder ist es, wenn man jetzt sagt, am Straßenstrich, sie stellt sich einfach hin, und also wie kann man sich das vorstellen?
Mhm. Naja, ich meine jetzt rein juristisch und formal ist es so, wer in Österreich sexuelle Dienstleistungen anbieten möchte, muss halt eine Reihe von Gesetzen erfüllen. Und die sind von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Aber es ist grundsätzlich geregelt auf Bundesebene, dass es eine gesundheitliche Untersuchung geben muss auf STIs und auch auf HIV. Und dass gleichzeitig eine behördliche Meldung erfolgt. In Wien erfolgt diese behördliche Meldung bei der Polizei am Deutschmeisterplatz, in anderen Bundesländern woanders. Und dann gibt es halt noch die Landesgesetzgebung, wo dann formuliert ist, wo gearbeitet werden kann. Und es gibt halt sehr restriktive Landesgesetze, wie in Vorarlberg, wo Prostitution ausschließlich in einem genehmigten Bordell ausgeübt werden darf, es aber in ganz Vorarlberg kein genehmigtes Bordell gibt. Damit habe ich dort ausschließlich illegale Prostitution. Wir haben andere Bundesländer auch, die Hausbesuche verbieten, das heißt Hausbesuch beim Kunden. Und da muss man sich halt genau informieren, und das sind auch Bereiche, wo halt meine Beraterin dann intensiv einfach informieren und beraten. Beim Straßenstrich war jetzt zum Beispiel dann das Thema, wie ist es mit dem Parkpickel, was jetzt eingeführt worden ist in ganz Wien. Also das sind Themen, die dann an uns auch herangetragen werden, ja. Weil sie haben dort dann über diese Busse stehen, und wie tun sie dann? Und ja, dann versuchen wir uns halt auch immer mit neuen Themen auseinanderzusetzen und nach Möglichkeit eine Antwort geben zu können. Und manchmal ist es auch so, dass wir sagen, puh, wissen wir jetzt auch nicht genau. Ja, oder die Rechtslage ist unklar. Da sind wir in einem Graubereich. Und nach der Polizei- und behördlichen Meldung ist es so, ich bin in Österreich als Sexarbeiterin eine neue Selbstständige. Das heißt, ich habe auch die Verpflichtung, mich zu versichern und mich mit der SVS in Verbindung zu setzen und dort eine Meldung zu machen. Und dann muss ich mich halt an die Grenzen der Versicherung, an die Grenzen der Einkommensteuer halten und bin verpflichtet, Einkommensteuererklärungen abzugeben. Und das ist auch etwas, über was wir natürlich informieren.
Ich denke mir immer, da glaube ich, das ist ein ganz großer Vorteil, wenn man eben die verschiedenen Sprachen auch dann anbieten kann bei den Beratungen, weil ich bin selber neuer Selbstständiger als Tennistrainer und bin komplett überfordert teilweise mit was ich an was ich alles denken muss, und wenn ich dann von Steuern und Co. höre, wird man ganz anders teilweise. Ja. Ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt da in ein Land neu komme und die Sprache einfach noch gar nicht so verstehe, das ganze System noch gar nicht gehört habe, dass das eine Riesenherausforderung ist, zusätzlich zu dem Ganzen, was dann rundherum noch kommt. Ne?
Ja, nein, also wir informieren über die rechtlichen Rahmenbedingungen und können auch Tipps und Tricks sagen, aber natürlich Steuererklärungen, wenn das wirklich umfassend ist, verweisen wir natürlich an die Steuerberatungen, die es gibt, und da ist es einfach, aber wir informieren sie halt darüber, was sie tun müssen. Mhm. Und ich denke mal, das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Schritt, ja. Weil es ist natürlich ein Problem, wenn ich im Nachhinein geschätzt werde. Ja? Also da gibt es halt schon Problemlagen, die dann zu großen Schulden auch führen können. Oder wenn ich nicht versichert bin, und das haben wir auch immer wieder erlebt, wenn die Frauen dann eben hohe Schulden durch Krankheit haben. Also das ist auch ein Thema, mit dem wir immer wieder zu tun haben.
Was gibt es denn bei euch Berater, Beraterinnen als Herausforderung? Ich kann mir vorstellen, wenn man so viele Geschichten hört, auch mit den Menschen vielleicht auch einen Teil miterlebt, dass es vielleicht auch nicht immer ganz einfach ist, jetzt als Berater oder Beraterin.
Ich glaube, nach meiner Wahrnehmung ist die schwierigste Situation in der Beratung dann, wenn ich sozusagen die Erwartungen oder die Hoffnungen der Person, die zu mir kommt, mit dem, was Realität gesetzlich in Österreich ist, so gar nicht übereinstimmen. Also ich denke mir, einer Frau mitzuteilen, dass ihr Asyl endgültig abgelehnt worden ist und wir keine Möglichkeit mehr sehen oder auch die Asylfachberatungsstellen keine Möglichkeit mehr sehen, hier Einsprüche zu schreiben oder da noch etwas zu tun, ist natürlich hart. Also da denke ich mir, also immer dann, wenn es darum geht, dass man merkt, also da gibt es den Gap, ja, zwischen dem, was jemand gerne hätte und was einfach rechtlich möglich ist, ja, oder auch menschlich vielleicht notwendig wäre, ja. Und das, was rechtlich möglich ist, ist nicht immer sozusagen deckungsgleich mit dem, was man sich menschlich wünschen würde. Also da denke ich mir, das sind die schwierigsten Dinge. Und dann denke ich mir, ist es mit Sicherheit genauso wie im Bereich von Frauenhäusern auch, also das Thema Gewalt. Also denke ich mir, wenn die Akzeptanz einfach, dass das zurückgegangen wird in Gewaltsituationen oder dass das eigene Wohl oder das Wohl der Kinder eigentlich zu kurz kommt. Also das sind sicher schwierige Situationen. Aber ich glaube, da ist einfach dann die professionelle Distanz einfach ganz, ganz wichtig. Und ich kann 100-mal überzeugt davon sein, ein anderer Schritt wäre der richtigere. Aber meine Beratung kann eigentlich nur dahin gehen, zu unterstützen, für die andere Person die richtigen Schritte zu finden und auch das zu akzeptieren, dass diese Entscheidungen halt nicht stringent und kongruent mit meinen sein müssen, ja? Dass ich das aushalten muss, ja? Und trotzdem gut in der Begleitung und in der Beratung bleibe. Also das ist, glaube ich, auch etwas, ja. Also wo ich merke, dass es dann ist auch etwas, was natürlich schwierig ist, Einhalten von Terminen. Also wenn es ein Thema ist, dass Termine nicht eingehalten werden, wie geht man damit um? Und gleichzeitig weiß man aber, der Bedarf ist so groß dort. Also jemanden überhaupt dahin zu bekommen, dass er dann auch Termine einhält. Also das ist auch in der Beratung immer wieder ein Thema. Ja, wie geht man damit um? Und wir haben dann halt auch unsere Vorgaben inzwischen und wenn halt Termine nicht eingehalten worden sind und die geblockt sind, wirklich 60 Minuten, dann ist halt die Situation, dass erstmal sozusagen in den Kommunikationsraum sozusagen nur noch Termine vergeben werden. Also dann kann halt jemand mal am Nachmittag vorbeikommen und dann können wir gucken, kriegen wir die Verbindlichkeit wieder hin, ja, weil wir können nicht sozusagen die Beratungsstunden alle blocken und sie werden dann nicht konsumiert. Ja, also das wäre auch schwierig. Ja. Und das sind so Themen inhaltlich, aber auch die Rahmenbedingungen. Ja.
Auf eurer Website steht auch, dass ihr auch Aufklärungsarbeit macht, um der Gesellschaft in Exklusion entgegenzuwirken. Was habt ihr zu diesem Thema für Erfahrungen gemacht, beziehungsweise was ist euch hier besonders wichtig?
Also ich denke mir, nach unserem Wissen und nach dem, was auch Aber es sind teilweise hier in der Beratungsstelle auch mit Interviews, die wir sozusagen unterstützt haben, Arbeiten entstanden und im Bereich der Universität und der Fachhochschulen. Und da ist es schon wichtig auch zu erkennen in diesen Interviews, dass es oft nicht die Tätigkeit an sich ist, die die Probleme darstellen, sondern die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Ja, das heißt, die Doppelmoral der Gesellschaft, teilweise das Doppelleben, was ich führen muss, wenn ich mit meiner Familie nicht drüber reden kann, was ich arbeite. Also da gibt es halt viele Punkte, die einfach für viele dann ein großes Problem waren. Und ich denke mir, da ist es dann einfach wichtig, auch drüber zu reden, es ist einfach zu kommunizieren. Ja? Es ist einfach nicht unbedingt die Tätigkeit der sexuellen Dienstleistung, die das Problem ist, sondern die Rahmenbedingungen. Ja? Und dann ist es einfach uns wichtig, dass wir über die Rahmenbedingungen sprechen. Und da ist es einfach auch real, dass wir halt hier in Österreich in einer patriarchalen Gesellschaft leben. Und diese Gesellschaft gibt einfach auch Männern und Frauen Rollenzuschreibungen oder auch im Bereich der Sexualität unterschiedliche Wertungen und Zuschreibungen, die einfach insgesamt werten, also wirken. Ja? Und da denke ich mir, müssen wir halt in meinen Augen sehr sachlich und analytisch es uns anschauen, wo ist sozusagen Ursache und Wirkung und nicht pauschal einfach die Tätigkeit an sich ablehnen und zu sagen, okay, wir wollen das nicht sehen oder das ist einfach gehört nicht dazu oder auch feministisch, wir wollen nicht, dass ein Mann eine Frau kauft, wo ich mir denke, das ist zu kurz gegriffen. Da müssen wir einfach doch tiefer schauen, dass wir die Gesellschaft doch ändern in ihren Machtverhältnissen, in ihren Strukturen, dass wir einfach zu einer besseren und gleichberechtigteren Gesellschaft kommen.
Wie ist es, also wie ist das denn zwischen den Sexarbeiterinnen? Also ist das, kann ich mir das vorstellen, so ein bisschen einzelkämpferisch, dass man sagt, okay, sie sind schon sehr auf sich allein gestellt oder man ist sehr auf sich allein gestellt? Oder gibt es da auch Gruppen, die sich zusammenschließen, größere Gemeinschaften? Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht?
Naja, grundsätzlich ist es so, dass es auch vom Arbeitsplatz natürlich abhängt, wo ich arbeite, ob ich mit Kolleginnen arbeite oder nicht, oder ob ich eher doch alleine in einem Escort arbeite. Und es gibt Berufsvertretungen, die sowohl in Deutschland als auch in Österreich, wo natürlich auch Sexarbeiterinnen sich zusammengeschlossen haben, um auch miteinander einfach ein Stück weit sich einzusetzen für ihre Rechte und für ihre Bedürfnisse. Ja? Und da ist natürlich dann auch ein Austausch vorhanden. Aber per se ist es, sind die Rahmenbedingungen sicher sehr unterschiedlich. Ja? Es hängt sehr vom Arbeitsplatz ab. Mhm. Und deshalb ist es ja auch wichtig, dass es halt möglichst viele unterschiedliche Arbeitsstätten auch gibt, dass sie sich dann auch die Plätze aussuchen können, die halt für sie gut passen.
Weil du jetzt gesagt hast, es gibt ganz unterschiedliche Arbeitsstätten. Wo seid ihr beteiligt sozusagen? Also geht's ihr, ihr habt ja gesagt, ihr macht Streetwork. Geht's ihr sozusagen auf die Straße, aber geht's ja auch in Clubs, geht's ja auch in andere Arbeitsstätten hinein? Wie schaut das aus?
Ja, grundsätzlich besuchen wir alle Orte, die uns bekannt sind, wo wir wissen, dass Prostitution angeboten wird. Also das heißt, es sind Laufhäuser, das sind Studios. In Wien haben wir sehr, sehr viele kleine Studios, die wir aufsuchen. Und eben die Anbahnung auf der Straße, also den Straßenstrich, da sind wir auch vor Ort.
Gibt es da auch manchmal Kontakt zu Clubbetreibern?
Grundsätzlich immer wieder. Also grundsätzlich ist es so, dass wir auch die Bardame oder den Barmann, je nachdem, oder den Türsteher, also den, ja, der dort ist, natürlich also kontaktieren und fragen, ob es passt, dass wir jetzt kommen. Und wir würden halt gern mit den Frauen hier reden. Und dadurch, dass wir halt doch inzwischen sehr bekannt sind, ist es eigentlich in der Regel, außer es ist viel Geschäft, weil wir wollen das Geschäft ja auch nicht stören, ziehen wir uns zurück, wenn viel los ist. Also wir schauen, dass wir eher die Randzeiten erwischen, wenn auch nicht so viel los ist, dass die Frauen einfach auch noch Zeit haben, mit uns zu reden und nicht beschäftigt sind.
Das heißt, es wird auch von den Betreibern gut angenommen, dass ihr da seid, unterstützend tätig seid?
In der Regel ja.
Mhm. Ja. Ja, spannend. Ihr habt ja auch ein neues Angebot, habe ich gesehen, eine Fortbildung zur Sexualbegleitung und Sexualassistenz. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Grundsätzlich ist es so, dass es in Österreich schon vor längerer Zeit ein Angebot gegeben hat, Sexualbegleitung. Und dieses Angebot wurde dann eingestellt, weil das Angebot darauf abgezielt hatte, dass sie keine sexuellen Dienstleistungen anbieten, sondern dass es nicht zum Austausch von Körperflüssigkeiten kommt, hieß es, und deshalb nicht unter die Prostitutionsgesetze fällt. Und es gab dann die Bemühungen, dort eine Sondergesetzgebung auf die Wege zu bringen. Das ist nicht gelungen. Und als das dann quasi diskutiert worden ist und klar war, dass das so nicht funktioniert, haben wir uns halt überlegt, dass es dann halt wichtig wäre für diese Zielgruppen, das sind alte Menschen und Menschen mit Behinderung, die einfach teilweise in betreuten Einrichtungen leben oder einfach zum Beispiel Erwachsenenschutzvertretungen haben, die in der Regel nicht einfach auf den freien Markt gehen und sich eine Sexarbeiterin buchen, ja, wo aber trotzdem sexuelle Bedürfnisse ein großes Thema sind. Und da haben wir dann gesagt, dann schauen wir doch, dass wir einfach einen Lehrgang konzipieren, wo wir Sexarbeiterinnen hochschulen, um einfach für diese spezielle Zielgruppe sexuelle Dienstleistungen anzubieten. Und diesen Lehrgang bieten wir jetzt seit 2020 an. Mhm. Und parallel dazu bieten wir den Einrichtungen und Betreuungspersonal Schulungen an zum Umgang auch mit Sexualität von ihren betreuten Kunden und Kundinnen, weil wir den Ansatz verfolgen, dass natürlich das Thema im Bereich der Pflegekräfte von sexuellen Übergriffen ein sehr, sehr großes Thema ist und es in der Präventionsarbeit bisher wenig Lösungsansätze auch gegeben hat. Nämlich Lösungsansätze insoweit, dass die Sexualität der betreuten Personen auch ernst genommen ist. Ja? Und wenn ich das aber nicht tue, kann ich eigentlich nur mit Verboten oder Medikamenten oder sonst was arbeiten, weil ein Mensch, der diese Bedürfnisse hat, gerade wenn ich jetzt von demenzieller Erkrankung und sonst oder rede, ist es ja schwierig, dort sonst diese Grenzen zu setzen. Mhm. Und da ist es einfach dann in unseren Augen auch wichtig, mit die Sexualität und die Bedürfnisse der Sexualität einfach ernst zu nehmen von auch diesen Menschen. Mhm. Weil dann ist es einfach eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Und wir haben damit inzwischen sehr gute Erfahrungen gemacht und auch positive Rückmeldungen, auch von betroffenen Einrichtungen und werden jetzt im April den dritten Lehrgang starten.
Und wenn man sich dafür interessiert, muss man davor bestimmte Kenntnisse haben?
Wir führen mit jedem Bewerber und mit jeder Bewerberin ein Vorgespräch. Und dort, also wir haben auch Quereinsteigerinnen dabei gehabt und haben da auch sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Aber grundsätzlich, es ist ein Mindestmaß an Deutschsprachkompetenz notwendig, weil sonst ist es einfach schwierig, weil der größte Unterschied zu dem, ich sage jetzt mal, regulären Feld der sexuellen Dienstleistung ist, ich verhandle nicht ausschließlich mit dem Kunden oder der Kundin, sondern ich habe zu tun mit Erwachsenenschutzvertretungen, ich habe zu tun mit Mitarbeiterinnen eines Hauses, eines Pflegehauses, einer Betreuungseinrichtung, mit Angehörigen, also es ist einfach, oder mit persönlichen Assistentinnen. Also es gibt einfach eine große Range an Personen, mit denen ich dann eventuell auch noch mich auseinandersetzen muss oder einfach Gespräche führen muss. Ja. Mhm. Das ist der große Unterschied zu sozusagen, wenn ich im anderen Bereich sozusagen unterwegs bin, ja, wo ich einfach der Kunde oder die Kunden einfach in der Lage sind, ihre Bedürfnisse, ihre Wünsche mit mir zu kommunizieren. Und das ist halt schon eine etwas andere Situation. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass es da einfach doch eine Schulung und einen Lehrgang dazu gibt. Und auf der anderen Seite aber auch das Personal in diesen Einrichtungen von diesem Angebot weiß, beziehungsweise dann auch vielleicht ihre Vorurteile und ihre Skepsis dieses Angebotes gegenüber ein Stück weit reflektiert und abbauen kann, damit einfach da dann auch die Gespräche, die notwendig sind, damit es dann zu einer Buchung auch kommen kann, auf Augenhöhe geführt werden können. Weil es gibt einfach schon ein paar Dinge, die man dann absprechen muss. Ja? Ist jemand in der Lage, noch allein zu duschen? Braucht es Unterstützung beim Transfer ins Bett oder? Wie legt man es an? Ja? Wer macht was und was geht? Welche Medikamente? Kann es zu Krämpfen kommen? Also einfach eine gewisse Austausch. Die einen müssen wissen, welche Fragen sie stellen sollten und die anderen müssen wissen, dass es Sinn macht, dort einfach auch gut miteinander zu kommunizieren.
Man hat es jetzt immer wieder gehört, es gibt einfach viele Herausforderungen, die was einfach die Sexarbeit mit sich bringt, sei das rechtlich, sei das generell das Ansehen in der Gesellschaft und so weiter und so fort. Was braucht es deiner Meinung nach in unserer Gesellschaft heute, damit dieses Ansehen und generell die Sexarbeit an sich einfach ein bisschen ein besseres Image kriegt und vielleicht auch es besser oder leichter wird für die Frauen oder die Personen, die da arbeiten, dass sie da einfach Fuß fassen können und dass das einfach gut funktioniert?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass es gute rechtliche Rahmenbedingungen braucht, dass wir nicht durch Gesetze, die vielleicht gut gemeint sind und Schutz bieten sollen, in eine Illegalität hineinkommen. Da denke ich, das ist sehr, sehr gefährlich. Und gut gemeinte Gesetze, die einen vermeintlichen Schutz bieten, können halt sehr gefährlich auch sein. Und da denke ich mir, da ist es halt wichtig, die Betroffenen, also in dem Fall Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter, zu fragen, wie die Auswirkungen von Gesetzeslagen sind und nicht einfach Gesetze zu implementieren, sondern hier einfach den Dialog auch zu suchen, dass das eine Selbstverständlichkeit ist, dass die da halt auch einfach mit gehört werden und dass man sich da dann auch überlegt, okay, wie kann man da einfach Verbesserungen noch herbeiführen? Und ich denke mir, für mich führt kein Weg daran vorbei, einfach über legale Arbeitsbedingungen zu reden. Und ich gehe sogar einen so weit, dass ich sage, unser dezidierter Wunsch seit vielen Jahren ist, dass wir finden, für die Frauen, für die es eigentlich die Situation so darstellt, dass es quasi ein Angestelltenverhältnis ist, sollte auch möglich sein, als Angestellte tätig zu sein, weil dann bin ich automatisch im System, bin ich automatisch krankenversichert, habe ich automatisch meine Steuern gezahlt, habe ich automatisch meine Pensionsversicherung gezahlt und ich habe noch, wenn ich aufhören möchte, den Anspruch auf monetäre Unterstützung vom AMS, Arbeitslosengeld. Ja. Also wo ich mir denke, da sind einfach doch viele, viele Vorteile dran geknüpft. Und vor allen Dingen, es ist nicht so schwierig, wie als neue Selbstständige zu arbeiten. Ja. Also es ist einfach doch sehr komplex. Ich brauche ein großes finanzielles Management, ja, dass ich nicht das Geld, was ich auf die Hand kriege, ausgebe, sondern sage, okay, 50% oder noch, muss ich weglegen. Ja? Das gehört mir eigentlich gar nicht. Das muss ich dann zahlen und zwar erst nach einem Jahr. Ja? Also das ist, glaube ich, das erfordert schon eine sehr große Disziplin, damit umzugehen. Und also deshalb glaube ich, es wäre in meinen Augen schon der richtige Schritt, hier einfach auch drüber nachzudenken, dass zumindest die Arbeitsbereiche, wo das so ist, dass eigentlich die Rahmenbedingungen eigentlich einem Arbeitnehmerinnenverhältnis entsprechen oder sehr entsprechend, natürlich mit Einschränkung des persönlichen Weisungsrechts, aber ich denke mir, wieder dieser Vergleich, wenn ich ein Angestelltenverhältnis antrete, habe ich eine Arbeitsplatzbeschreibung, ja, und es kann mir kein Arbeitgeber dann mit einmal sagen, eine Tätigkeit mir zuweisen, die sozusagen nicht ausgemacht war oder für die ich nicht ausgebildet bin. Und ich denke mal, genauso kann man das auch im Bereich der sexuellen Dienstleistungen machen. Dann gibt es halt Arbeitsverträge, wo halt klar geregelt ist, was ich tue und was ich nicht tue. Ja, also ich denke mir, und Kunden ablehnen, selbstverständlich muss das möglich sein. Das geht in anderen Bereichen auch. Ja. Ich glaube, wenn man ernsthaft sachlich drüber redet, glaube ich, die vermeintliche höhere Abhängigkeit ist eigentlich auch ein sehr viel höherer Schutz, ja, und als in der neuen Selbstständigkeit. Ja, und Also ich denke mir, das müsste man sich genau anschauen. Ja?
Du hast vorher auch ein bisschen über dieses die patriarchalische Gesellschaft gesprochen, in der wir in Österreich leben. Was glaubst du denn, oder wie glaubst du denn, könnte sich diese Gesellschaft ändern hin zu einer mehr liberalen Gesellschaft, eine Gesellschaft, wo jeder das machen kann, was er möchte, ohne jetzt bewertet zu werden?
Ja, das ist, hat was mit Macht und Einfluss zu tun. Also ich denke mir, da ist es mit Sicherheit, also ich glaube, es ist auf der einen Seite als erstes mal wichtig, genau hinzuschauen und diese Strukturen und die Machtverhältnisse, Machtstrukturen klar zu benennen und nicht so zu tun, als sei quasi unsere Gesellschaft schon eine gleichberechtigte. Also ich denke mir, das ist halt bei weitem noch nicht so. Und ich denke mir, wir werden nicht umhin kommen, über unsere Wirtschaftsformen zu diskutieren dann. Ja, also was ist bezahlte Arbeit, was ist unbezahlte Arbeit? Ja, warum ist es so verteilt, wie es verteilt ist? Mhm. Und wie kann man es anders organisieren? Ja, und da glaube ich, braucht es sehr lange Diskurse noch drüber. Und ich denke mir, nur dadurch kann sich aber, können sich die Geschlechterverhältnisse auch verändern. Und ich denke mir, der Diskurs, der jetzt sozusagen auch geführt wird mit Aufhebung der Geschlechterrollen und auch der Diversität der Geschlechter, ist mit Sicherheit eine, die ein Stück weit in die richtige Richtung auch führt. Gleichzeitig muss man natürlich aufpassen, dass dadurch nicht durch die Diversitäten der unterschiedlichsten Formen von Geschlechter oder Nichtgeschlechtlichkeit auch wieder Rollen oder Benachteiligungen ein Stück weit an Wert verlieren. Und ich denke mal, die Betroffenheit unterscheidet sich halt schon teilweise. Mhm. Ja? Weil eine Cis-Frau mit drei kleinen Kindern, die Alleinerzieherin ist, ist von was anderem betroffen als eine andere Person. Mhm. Und ich glaube, diese Diskurse müssen wir sehr differenziert führen und müssen uns genau anschauen, wo werden auch Dinge gegeneinander ausgespielt und wo passiert es wieder, dass Machtstrukturen eigentlich verhärtet werden. Ja? Und ich glaube, es braucht hier sehr intensive Auseinandersetzungen damit und auf vielen Ebenen. Und es braucht auch Forschung dazu, glaube ich. Ja? Und es braucht neue Konzepte. Es braucht ein neues Konzept von Wirtschaft. Mhm. Also ich denke jetzt gerade an Frieka Haug, das 4-in-1-Modell. Also die einfach neue Konzepte von Arbeitszeit und Verteilung der Arbeit entwickelt hat. Und da denke ich mir, da muss man einfach gucken, wie man da einfach die Gesellschaft auch langfristig anders organisiert. Und ich denke mal, alle Ausgrenzungen, alle Diskriminierungen auch ernst nimmt.
Hast du noch eine Frage, weil sonst würde ich zur letzten Frage gehen? Oder liegt da noch was am Herzen, Tina?
Ich habe noch viele Fragen. Du kannst gerne die letzte Frage stellen.
Letzte Frage ist für mich, gibt von deiner Seite noch etwas, wo du sagst, das ist ja ganz wichtig, dass das gesagt wird, das was einfach hinausgetragen werden sollte oder ja, was dir einfach irgendwo wichtig ist, was du gerne sagen würdest?
Ja, ich denke mir, ich meine, ich bin ja hier im Podcast Beraterkiste. Da denke ich mir, wäre es mir einfach ein Anliegen, einfach nochmal zu sagen, wie wichtig es wäre, wenn sie halt Frauen oder Männer treffen, die in der Sexarbeit tätig sind, dass sie halt schauen, wenn sie beraten, dass sie da vielleicht nicht ihre Moralvorstellungen oder da vielleicht gucken, was ist das und keinesfalls da irgendwie so in die Falle tappen in des Moralisierens. Also ich denke mir, Es gibt vielleicht viele andere Berufe, die sie sich auch nicht vorstellen können wie ich. Also ich weiß zum Beispiel, ich könnte nie Chirurgin sein. Aber ich glaube, eine Chirurgin würde, wenn sie zu einer Beraterin oder einem Berater kommt, nicht sofort mit Abwertung und der Empfehlung, einen neuen Job sich zu suchen, konfrontiert werden. Und ich denke mir, ich weiß einfach von unseren Frauen, dass sie es immer wieder erleben, dass das Erste sozusagen alle ihre Probleme und Ursachen hängen halt mit ihrem Job zusammen. Ja? Und wo ich denke, greift, glaube ich, zu kurz.
Das tragen wir unbedingt hinaus. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Message für alle angehenden Beraterinnen und Berater und für alle Beraterinnen und Berater, die auch schon lange in diesem Job tätig sind.
Ja, also ich glaube in dem Fall, aber so wie auch mit vielen anderen Dingen und Themen, die es einfach in der Lebensberatung oder generell in der Beratung gibt. Definitiv. Ich fand es voll spannend. Vielen Dank, Eva, dass du all unsere Fragen so beantwortet hast. Ja, ich bin sehr gespannt, was sich da noch tun wird, was sich in der Gesellschaft auch tun wird. Und ich hoffe, dass sich das weiterhin in eine Richtung entwickelt, in die es gehen soll und in der es liberaler wird und wertfreier wird.
Naja, Corona hat uns ja gerade gezeigt, wir müssen aufmerksam sein.
So ist es.
Der Backlash kann schnell kommen.
Das stimmt. Also vielen, vielen Dank für heute. Wir sagen natürlich auch vielen, vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wieder, dass ihr dabei wart und euch diese Folge angehört habt. Wir freuen uns, wenn wir euch wieder begrüßen dürfen in den nächsten Episoden.
Bis dahin eine schöne Woche und bis bald.
Ciao, ciao.
Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr über uns wissen wollt, dann besucht uns doch auf unserer Facebook-Seite. Ihr findet uns unter Beraterkiste.
Ihr könnt uns auch gerne ein Like oder einen Kommentar dort lassen. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und freuen uns schon, wenn wir euch das nächste Mal wieder begrüßen dürfen.